Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von das Netzpolitik-Podcast. Das ist die Folge 191. Mein Name ist Markus Reuter und ich bin heute hier mit Chris Köver.
Hallo.
Und mit Daniel Laufer, der neu zu uns gestoßen ist.
Hi.
Genau, vielleicht kurz, das ist unser Redaktionspodcast Off the Record. Das heißt, wir bieten hier Hintergründe, erzählen darüber, welche Recherchen wir gemacht haben, warum wir sie gemacht haben und welche Probleme es dabei vielleicht auch gab und erzählen euch ansonsten noch ein bisschen weiteres über unseren Redaktionsalltag hier.
Genau. Ja, Daniel Laufer, du bist seit 1. Dezember hier neu eingestiegen. Was hast du denn vorher gemacht?
Ich war zuletzt bei der Badischen Zeitung in Freiburg als Redakteur für Social Media und ein bisschen Produktentwicklung noch und habe dort zuletzt vor allen Dingen über die Umtriebe von Rechtsextremisten im Internet geschrieben.
Und das hast du ja auch schon für uns getan. Du hast zwar jetzt eigentlich erst gerade angefangen in der Redaktion, aber hast ja auch schon ein oder sogar zwei Beiträge auch veröffentlicht, auch aus diesem Themenbereich. Kannst du da vielleicht dazu vielleicht noch ganz kurz was sagen?
Ja, ich habe einmal für Netzpolitik.org und dann zuvor auch für Frontal 21 recherchiert, im Zusammenhang mit Imageboards. Und zwar gab es den Anschlag in Halle, der ja zuvor auf einem Imageboard angekündigt wurde. Und dann hatte ich mich eben dazu im Netz umgesehen und später auch für Netzpolitik.org nochmal im Zusammenhang mit diesem Imageboard 8chan, das nach diversen Ankündigungen von Terroranschlägen im Sommer zunächst mal aus dem Netz verschwunden ist. Dann verging einige Zeit. Und nun haben die Betreiber unter einem neuen Namen einen Neustart gewagt und versuchen sozusagen das als eine Art neue Seite zu verkaufen, obwohl eigentlich alle wissen, worum es da geht. Es gibt ein paar kleinere Änderungen, aber im Endeffekt ist es dieses Imageboard, das im Sommer verschwunden ist, weil dort eben schreckliche Taten angekündigt worden waren und dieses hasserfüllte Klima dort geherrscht hat, das ist jetzt wieder da unter dem neuen Namen 8kun. Und über diese Bemühungen hatte ich geschrieben.
Was uns sehr gefreut hat, weil wir uns tatsächlich kurz davor auch noch darüber unterhalten hatten, dass es eigentlich sehr wichtig wäre, einen Beitrag zu diesem Thema auf der Seite zu haben. Und ich glaube, kurz danach hast du dich dann gemeldet mit diesem Beitrag.
Ja, das hat sehr gut gepasst, weil so habe ich natürlich auch einen Weg gefunden, das irgendwo aufschreiben zu können, was mich da in diesen Wochen beschäftigt hat.
Ja, also ihr werdet jetzt noch mehr von Daniel auf jeden Fall auf der Seite lesen. Richtet euch schon mal drauf ein.
Ja, auch Investigatives habe ich gehört.
Das werden wir dann sehen, ja.
Okay, aber investigativ ist dann vielleicht auch das Stichwort, mit dem wir überleiten können zu dem Thema, über das wir heute auch sprechen wollten. Wir hatten gerade eine relativ turbulente Zeit in der Redaktion, weil wir eine investigative Recherche gemacht haben zur Social-Media-Plattform TikTok.
Genau, TikTok ist natürlich so, wenn jetzt ganz viele Leserinnen und Leser von Netzpolitik.org sind bei TikTok wahrscheinlich nicht vertreten. Das ist, war auch eine interessante Konstellation.
Was? Was sind das denn hier für Vorurteile, die
wir haben? Naja, also ich würde ich mal so annehmen.
Also alle von euch da draußen, die auch bei TikTok sind, bitte melden bei mir und Markus.
Wir machen die Liste dieser drei Leute dann. Besondere User. Um jetzt nicht vorzu-, also TikTok ist eine hauptsächlich von jungen Menschen und Jugendlichen genutzte Videoplattform, die aus Musical.ly, aus dem Netzwerk, entstanden ist. Sie gehört der chinesischen Firma ByteDance. Und jetzt ist es so, dass TikTok sind Videos. Es hat angefangen mit so Playback singen, tanzen. Es hat viel so mit Musik zu tun, aber auch so Streiche spielen, kurze Videos, Hochkantformat. Und jetzt ist diese Plattform innerhalb kürzester Zeit zu einer der größten Social-Media-Plattformen weltweit aufgestiegen. Man spricht so von auf jeden Fall einer Milliarde Nutzerinnen und Nutzer weltweit, in Deutschland mehrere Millionen. Die Plattform selbst gibt keine Zahlen raus, aber es sind so ein paar Sachen rausgeleakt. Genau, und das war so ein bisschen, glaube ich, im August schon so das Ding, so ey, wir müssen uns das mal anschauen, weil das ist so groß und dann steht eine neue Öffentlichkeit und ja, dann haben wir uns das so angeschaut, weil wenn eine chinesische Firma hat ein großes Netzwerk und dann die Proteste in Hongkong und dann gab es erste Vorwürfe, oh, da werden Inhalte rausgefiltert oder sind nicht sichtbar zumindest. Und dann haben wir angefangen, da zu recherchieren.
Genau, es ist nochmal ganz gut, dass du diesen Rückblick erwähnt hast, wie das eigentlich losging, weil es tatsächlich so war, dass, glaube ich, im August oder irgendwann auf jeden Fall im Spätsommer, Herbst, wurde diese interne Präsentation geleakt. Das war eine Marketingpräsentation von TikTok, in der dann eben auch diese Nutzerzahlen erwähnt wurden, die du gerade genannt hast. Und dort stand ja unter anderem drin, für Deutschland angeblich laut TikTok damaliger Stand 5,5 Millionen Nutzerinnen. Und da ging dann die Diskussion los, weil ja damit TikTok auch unter das Netz.dg fallen würde. Und ich glaube, das war dann auch die erste Kontaktaufnahme, die wir damals hatten mit der Pressestelle, weil wir uns dann auch gefragt haben, oha, was bedeutet das jetzt? Bereiten die sich auch darauf vor? Bis zu dem Zeitpunkt hatte TikTok ja eben noch nicht nach dem Netz.dg gemeldet, aber laut dieser Zahlen hätten sie es ja dann eigentlich tun müssen. Und das war so das erste Mal, dass die Plattform dann eben so in den Fokus rückte bei uns und wir dann auch Kontakt mit der Pressestelle damals aufgenommen haben und kurz mit denen zu tun hatten, damals aber noch kein Beitrag oder Artikel daraus geworden ist.
Genau, also vielleicht zur Einordnung auch so von der Größe, also TikTok ist größer als Twitter, ne? Also das vergisst man ganz oft, wenn man in so einer Twitter-Blase ist, dass Twitter, denkt man, ist so groß. TikTok ist auf jeden Fall, hat mehr User.
Insgesamt weltweit oder in Deutschland?
In Deutschland auch. Mhm. Ja, und dann haben wir so ein bisschen rumexperimentiert im September mit so Videos, haben einfach Videos mit Hongkong-Inhalten gemacht oder Videos mit Joshua Wong, mit dem Demokratieaktivisten, und haben das dann verhashtagt auch so, und dann haben wir gemerkt, oh, da irgendwas läuft da nicht, den Hashtag Joshua Wong gibt es ja gar nicht, obwohl wir den angelegt hatten und so. Also, und das hat sich dann auch so mit Rechercheergebnissen von des Guardians und Washington Post überschnitten. Und dann haben wir da weiter gebohrt und haben auch so ein bisschen mal die ersten Anfragen dann gestellt an TikTok. Ja, und dann haben wir das Glück gehabt, einen tieferen Einblick in TikTok zu bekommen über eine Quelle.
Genau. Also wir hatten die Möglichkeit, mit einem Whistleblower Kontakt aufzunehmen, der Einblick hatte in die Moderationsrichtlinien von TikTok und uns eben dann auch Zugang zu einem Teil dieser Richtlinien gegeben oder gezeigt hat.
Genau, und was dann, ich glaube, also spannend war, also es gab diesen Guardian-Bericht, der Guardian hatte auch diese Moderationsrichtlinien, und was wir dann einsehen konnten, war, zumindest was die Quelle sagte uns, okay, das ist passiert nach dem Guardian-Bericht, und wir konnten quasi so eine Before-After-Moderationsrichtlinien ansehen und haben halt gesehen, was hat sich denn da jetzt geändert.
Genau, sag vielleicht nochmal kurz zum Guardian-Bericht, weil vielleicht nicht alle die Artikel damals gelesen haben. Also das war, glaube ich, im September, oder?
Ja, genau, es war im September, und da war vor allem drin, also dass politische Inhalte quasi keine Reichweite bekommen auf TikTok. Und das konnten wir auch nachvollziehen dann in den Materialien, die wir gesehen haben, dass man zum Beispiel die Polizei nicht kritisieren durfte oder keine politischen Figuren nachmachen und nachahmen oder eben nicht von, also dass Inhalte, die Demonstrationen beinhalten, weitflächig irgendwie in der Reichweite begrenzt sind. Genau, und das gab, also eigentlich war, wenn man diese Regeln, die früheren anschaut, TikTok hat selbst gesagt, ja, das ist, war viel früher. Das sei, hätten sie schon viel früher, aber dem Guardian haben sie gesagt, das haben wir im Mai geändert. Gegenüber uns haben sie gesagt, haben wir noch viel früher geändert. Unsere Quelle sagt, es wurde im September geändert. Aber man konnte eben nachvollziehen, dass TikTok quasi Politik aus dem Netzwerk komplett ferngehalten hat.
Ja, und was ja auch ganz interessant war, fand ich, dass wir eben, wie du eben meintest, also die Momentaufnahme, die wir dann gesehen haben, war ja eben schon dieses Vorher, Nachher. Und was wir ja auch gesehen haben im Grunde ist, wie TikTok einerseits nach außen kommuniziert eben, das gilt so nicht mehr und das ist etwas, das liegt schon weit, weit zurück in der Vergangenheit. Und wir aber ja dann im Grunde auf Basis dessen, was uns die Quelle gesagt hat, nachvollziehen konnten, in dem Moment, wo der Guardian die Berichterstattung veröffentlicht hat, hat TikTok bestimmte Reißleinen gezogen, um dann dem Guardian auch, ja, auch wahrheitsgetreu sagen zu können, diese Guidelines sind so nicht mehr, nicht mehr in der Anwendung, während sie zumindest von dem, was wir jetzt erfahren haben, sehr wahrscheinlich dass sie eben dem Guardian gesagt haben, hey, das ist so überhaupt nicht mehr in Anwendung, was faktisch auch stimmte. Allerdings, nach dem, was wir dann eben von der Quelle erfahren haben, tatsächlich erst quasi als Notfallmaßnahme, als Reaktion auf die Veröffentlichung des Guardians quasi Reißleine gezogen wurde und diese Guidelines in dem Moment in der Form, wie sie vorher galten, dann nicht mehr galten, damit man dem Guardian eben sagen könnte, hey, das gilt gar nicht mehr so. Aber erst tatsächlich mit der Veröffentlichung und nicht schon weit davor.
Das zeugt ja von einem sehr interessanten Verständnis für die eigenen Moderationsregeln, oder? Also es klingt jetzt ja nicht, als habe TikTok sich da großartig überlegt, wie man so eine Plattform moderieren muss, wenn sie dann nach der Medienberichterstattung ihre eigenen Prinzipien gewissermaßen über den Haufen werfen, nur um besser dazustehen.
Ja, mir kommt es auch so ein bisschen so vor, ich glaube, dass die erstmal versucht haben, hey, wir nehmen diese chinesischen Regeln und setzen die auf unser globales Netzwerk drauf und oh, jetzt passiert was und es kommt nicht gut an und dann machen wir es weg. So, ne? Das ist so ein bisschen, so handeln die.
Also quasi Moderations-Guidelines-Anpassungen als Krisen-PR, PR sozusagen.
Genau, nicht umsonst ist die Agentur, die in Deutschland das vertritt, TikTok vertritt, auf Krisen-PR spezialisiert, also man weiß, auf was man sich einlässt. Genau, und jetzt gab es diese Änderungen im September und die führen aber immer noch dazu, also zumindest nach dem Stand, den wir gesehen haben, dass man zum Beispiel politische Proteste, Inhalte, die Demonstrationen beinhalten, können nach den Moderationsregeln weiterhin in der Reichweite gekürzt, eingeschränkt werden, wenn das Ereignis, also das ist mit kontroverse Ereignisse überschrieben, wenn das Ereignis zu einem gewaltvollen Konflikt führen könnte. Was ein ziemlicher Gummiparagraf ist, weil kann ich bei vielen Demos sagen, oh, das könnte irgendwann mal eskalieren. Also es gibt ihnen das Mittel an die Hand, eigentlich sehr viele Sachen weiterhin, also Protestvideos die runter zu regeln. Das war vielleicht auch interessant an der Recherche, ist, dass es geht nicht mehr so plump bei dieser Inhaltskontrolle, wie früher, so, oh, dein Video wurde gelöscht und das ist einfach nicht mehr da, sondern das ist eine sehr so filigrane, wie so ein Mischpult, an dem ich irgendwie so Reichweiten hoch und runter drehen kann. Und ich kann halt eben auf verschiedenen Stufen sagen, okay, das sieht der User nur selbst oder das kommt nicht in den Feed oder das erscheint nicht in Suchen oder das ist nur in deinem eigenen Land zu sehen oder das ist nicht in der islamischen Region zu sehen. Also, und es ist nicht so, dass Leute merken, oh, ich werde hier gerade irgendwie, meine Inhalte werden gesperrt, sondern die merken nur, oh, da geht halt nicht so richtig viral.
Genau, also das war vielleicht auch noch ganz interessant, sagen, was wir jetzt von der Quelle noch erfahren haben, was davor eben auf Basis der Guardian-Berichterstattung auch noch nicht klar gewesen ist, ist, wie die explizit auch die deutschsprachigen Inhalte auf TikTok moderiert werden, dass wir nämlich dort erfahren haben, dass sie an drei verschiedenen Standorten die Moderation passiert, in Barcelona, hier in Berlin und auch in Beijing. Von dort aus machen dann deutschsprachige Chinesinnen dort in der Moderation. Nur, genau, übernehmen dann quasi die Nachtschicht. Ja. Also wenn hier Nacht ist, dann wird quasi, es wird ja rund um die Uhr moderiert und diese Nachtschicht wird dann eben von deutschsprachigen ChinesInnen von Beijing aus moderiert. Und das war einmal sehr interessant und dann eben das, was du auch gerade, Markus, meintest, diese verschiedenen Sichtbarkeitsstufen, das war beim Guardian eben auch noch nicht so explizit klar. Also welche Möglichkeiten eben TikTok in seinem Mischpult hat, bestimmte Sachen rauf oder runter zu regeln. Entweder indem die Marketingabteilung dann bestimmte Inhalte als featured markieren und dann damit eben auch besonders in der Reichweite pushen kann, wenn sie wollen zum Beispiel, dass etwas womöglich auch viral geht, und umgekehrt andere Inhalte verstecken kann in unterschiedlichen Abstufungen bis hin zu eben im Grunde der krassesten Form, dass ein Inhalt nur noch visible to self ist, also für den Nutzer, die Nutzerin selbst noch sichtbar ist. Die Person merkt im Zweifelsfall dann gar nicht, dass sie ganz klar eingeschränkt worden ist in ihrem Publikum. Das Video wurde ja nicht gelöscht, aber gleichzeitig sieht im Grunde niemand anderes mehr den Inhalt dieses Nutzers dann.
Ja, vielleicht müssen wir eine Sache noch für die Hörerinnen und Hörer, die TikTok jetzt noch nicht sich installiert haben.
Und von denen es eigentlich keine gibt, weil alle das sicher auch schon aktiv nutzen.
Nee, vielleicht nochmal erklären, wie das, also die Funktionsweise ist so, ich mache diese App auf und dann wird mir der For You-Feed, der ist algorithmisch zusammengestellt auf meine Interessen, vorgespielt. Und das heißt also, Inhalte, die in diesen For You-Feed auf dem Startbildschirm quasi abgespielt werden, die haben das Potenzial, Viralität oder viele Views eben oder Ansichten eben zu bekommen. Und wenn ich das, und das kann ich eben über diese zwei Stufen, zum Beispiel Not Recommend oder Not For Feed, das sind zwei dieser einschränkten, reichweitenbegrenzenden Marker, kann ich das eben ausbremsen. Vielleicht muss man noch auch vielleicht noch sagen, dass es wird moderiert, es gibt drei Review-Stufen, also die erste findet bei 50 bis 150 Views statt, die ist in Barcelona, und dann gibt es noch eine zweite Stufe dann bei zwischen 6.000 und 10.000 Views und eine dritte zwischen 15.000 und 20.000, glaube ich. Also so eine, diese Unterschiede in der Zahl hängt damit zusammen, wie viel gerade im Ticketsystem bei den Moderatorinnen und Moderatoren aufläuft. Das heißt, wenn da halt jetzt gerade viel los ist, dann wird es halt erst bei 20.000 gereviewt, und wenn weniger los ist, bei weniger Klicks.
Kann man sagen, wie das dann aussieht, wenn dann jemand in Barcelona sich meinetwegen jedes Video anguckt, das 150 Views hat? Das klingt jetzt ja relativ zeitaufwendig.
Ja, es hat mich auch beeindruckt, weil ich finde auch, also 150 Views ist eben sehr, also erstmal überhaupt erfahren, alles wird ausnahmslos angeschaut, fand ich schon relativ bemerkenswert. Ja, also was wir wissen aus der Moderation in Barcelona ist, dass die sich nicht die Videos anschauen, die schauen sich ein Frame an.
So mehrere Frames, glaube ich.
Mehrere Frames, aber auf jeden Fall nur Einzelbilder aus dem Video. Also die gucken sich eben nicht das Video in voller Länge an und vor allem hören sie nicht den Sound. Also erst wenn es aus irgendeinem anderen Grund eine Annahme gibt zu glauben, dass der Inhalt dieses Videos problematisch sein könnte, wird das quasi eine Stufe weiter eskaliert und werden die Videos in voller Länge angeschaut. Ich habe den Eindruck, das, was da in Barcelona passiert, ist ja wirklich erstmal der allergröbste Filter, um ganz schlimme Sachen, wirklich teilweise auch zum Beispiel selbstverletzendes Verhalten oder solche Dinge, die auch ganz klar gegen die Guidelines von TikTok verstoßen, so schnell wie möglich da rauszukriegen, damit die gar nicht erst lange zirkulieren können.
Und eben es gab ja früher in der Berichterstattung über TikTok war viel, ist von so einer quasi Cyber-Grooming und so Sachen, dass irgendwie, weil so viele junge Menschen da sind und auch junge Mädchen da sind, lockt das irgendwelche Typen an. Und man versucht eben auch, also was durchaus ja sinnvoll ist, irgendwie jetzt Videos rauszuhalten, wo irgendwie Minderjährige in aufreizenden Posen und so. Also sowas wird da auch in Barcelona. Also wir wenden uns ja mit, glaube ich, mit der Recherche nicht gegen Moderation an sich. Ich glaube, das ist durchaus notwendig, gerade wenn viele junge Menschen sowas nutzen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen. Natürlich ist es absolut wichtig zu moderieren und gerade auch gewalttätige oder selbstverletzende Videos dann auch zu moderieren. Die Frage ist ja nur, wie man das macht.
Ja, und es gab dann, wir haben dann noch, also was wir alles einsehen konnten, war jetzt einerseits dieser politische Teil, dann gab es einen anderen Teil, der war, oder das hieß Attack on TikTok. Das heißt, man konnte auch keine Kritik eigentlich, also oder harsche oder scharfe Kritik an TikTok äußern. Das hat also so ausgereicht zu sagen, ey, ich finde TikTok scheiße, führt dazu, dass eben die Reichweite dieses Inhalts runtergeregelt wird. Was auch nicht ging, ist,